beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Was für einen Predigtext wählt man aus für so einen Sonntag mit so schweren, tiefen Themen, mit so schönen, von der Perspektive her, ja, wenn wir an die Ewigkeit denken, mit so schönen Themen. Was wählt man aus? Ich habe eigentlich gelernt, man soll nicht so viel von der Predigtwerkstatt erzählen, wenn man predigt. Aber heute muss ich das machen, weil das war einfach eine Zeit, da ist mir unheimlich warm geworden. Ja, deswegen. Ich habe meinen Kleiderbügel dabei und da kann ich ein paar Sachen. Loswerden zwischendurch. Ich bin richtig ins Schwitzen gekommen bei dieser Predigtvorbereitung und da sollt ihr einfach auch Anteil daran haben. Johannes 16, 33, das ist der Predigttext für heute. Dort hat Martin Luther zumindest übersetzt: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ja, ein Vers, der für verfolgte Christen, Leuten, die aktuell in tiefer Not stecken, sicherlich ein wichtiger Vers ist. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Auch für uns im einigermaßen bequemen Deutschland ist das ein wichtiger Vers. Denn wenn ich jetzt rumgehen würde mit einem Mikrofon und fragen würde, wovor habt ihr denn Angst? Keine Sorge, ja, solche Späße mache ich heute nicht. Aber da würde ich womöglich gar nicht so viel zu hören bekommen, weil man über Ängste nicht so sehr redet. Aber wie ich aus Gesprächen mit Leuten weiß, sind es eigentlich immer wieder ähnliche Themen, die uns hier in unserer Situation ängstigen. Da ist dann viel von der Zukunft die Rede, das, was noch kommt. Themen wie Sicherheit, Gesundheit spielen eine riesengroße Rolle. Ich weiß noch, dass ich im ersten halben Jahr in Sierra Leone so gut wie gar nicht geschlafen habe. Gut, Sierra Leone ist nicht Mitteleuropa, aber trotzdem weiß ich, wie das ist, wenn man sich um Sicherheit Sorgen macht. Ich weiß, wie das ist, wenn man sich um die Zukunft Sorgen macht. In was für eine Welt bringt man denn heute noch Kinder? Ja, heute wird ein Kind gesegnet. In was für eine Welt haben wir es denn gesetzt? In der Welt habt ihr Angst. Ich finde, dass der Vers aber mehr als die persönlichen Ängste berührt. An manchen Stellen in der Bibel hören wir das: Dein Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und noch andere Stellen machen deutlich, dass es noch andere Dinge gibt, die mitschwingen in solchen Versen. Es gibt noch ein tieferes Verständnis von dem Satz: In der Welt habt ihr Angst. Der Vers geht darüber hinaus. Nicht nur, weil er eine Gruppe anspricht, anstatt einer Einzelperson: Wovor hast du Angst? Nein, es heißt auch: In der Welt habt ihr Angst. Nicht wir fürchten uns vor etwas, sondern inmitten der Welt haben wir Angst. Ich glaube, dass es hier um mehr als Gefühle geht in diesem Vers. Ich glaube, dass die Angst hier eigentlich als ein Mandat beschrieben wird. Und was ich damit meine, das will ich euch in einigen Punkten deutlich machen. Ich will es versuchen zumindest. Und habe dafür den größeren Zusammenhang des Johannesevangeliums an dieser Stelle bemüht. Der Vers steht ja in den sogenannten Abschiedsreden Jesu des Johannesevangeliums. Die synoptischen Evangelien, die beschäftigen sich bei den Abschiedsreden mehr so um, da geht's um die Endzeit, um das Gericht und um Wachsamkeit. Bei Johannes ist das etwas anders. Jesus sitzt hier mit seinen Jüngern zusammen in vertrauter Runde, man könnte fast sagen Selbsthilfegruppe, ja, oder Supervisionskreis. Man sitzt da zusammen nach dem letzten Abendmahl. Der Verräter ist schon weg, der hört diese tröstenden Worte leider nicht. Und da sitzen sie und lassen sich von Jesus noch einmal kräftig sagen, was Sache ist. Und Jesus versucht ihnen zu erklären, wie die Dinge laufen werden in naher Zukunft. Und sogar noch mehr als in naher Zukunft, wenn er den Tod erleiden wird. Er versucht ihnen zu verklickern, ja, dass auch in Zukunft, wenn die Bewegung weitergeht, noch große Dinge passieren werden, aber sie verstehen es nicht. Sie verstehen es einfach nicht. Und so verpackt er einige Themen in seelsorgerlicher Rede. Und am Schluss betet er sogar für sie, Kapitel 17. Das ist der Gipfel des Ganzen. Jesus betet für seine Jünger. Aber fangen wir mal an und drehen die Welt ein bisschen weiter. Genau, dankeschön. Gott schenkt Frieden. Im 14. Kapitel lesen wir den Vers: Den Frieden lasse ich euch. Eine andere Übersetzung sagt: Als Geschenk gebe ich ihn euch. Mein Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Vers 27. Frieden ist natürlich ein sehr populäres Thema aktuell. Und nicht nur die Einzelnen von uns, sondern wir auch als Gemeinde dürfen um Frieden fürchten. Frieden zwischen uns, untereinander. Nicht nur der Frieden zwischen Ländern, zwischen Parteien womöglich. Ich habe auch Frieden zwischen Städten als bedroht manchmal empfunden. Ja, wenn das eine Tal nicht weiß, was das andere tut, gar nicht wissen will. Unfrieden ist eine Bedrohung für uns. Das ist ein Frieden, wie ihn die Welt gibt. Ein Frieden, für den wir hart arbeiten können, diplomatisch zum Beispiel. Wir können uns am Riemen reißen und für Versöhnung etwas tun. Und manchmal ist es ein langer Weg, bis man sich wieder in die Augen sehen kann. Ich denke, es gibt noch einen anderen Frieden. Frieden ist das, was am Ende dabei herauskommt, wenn man sich bemüht hat, womöglich. Aber was noch tiefer liegt sozusagen als Unfrieden, ist etwas, das ich woanders gefunden habe, in diesem selben Kontext. Kapitel 16, der Vers 32, der kommt jetzt hier nicht angebieten, den lese ich euch einfach vor. Siehe, es kommt die Stunde, sagt Jesus zu seinen Jüngern, und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine. Es kommt die Stunde, dass ihr zerstreut werdet und ist schon gekommen. Ich habe eben schon gesagt, Judas, der war schon weg. Zerstreuung, wenn jeder seine eigenen Wege geht, wenn jeder tut, was ihn recht dünkt, dann ist Frieden in Gefahr. Mal ehrlich, ich bin hier der Neue, ja. Ich kann noch viele Dinge sagen, ja, bevor ich gesteinigt werde, glaube ich. Das ist ganz gut, das ist jetzt für mich ganz komfortabel. Aber wenn wir als Gemeinde, als Einzelne oder als Gruppen, Familien, Clans womöglich nebeneinander herleben, dann gefährdet das den Frieden. Frieden, wie ihn die Welt gibt, den können wir auch so haben, indem wir nebeneinander herleben, wie in einer netten WG. Wir haben uns auf Regeln geeinigt, wer spült wann, und dann ist alles gut. Dann leben wir nebeneinander her, machen die Musik nicht zu laut, ziehen uns nett an. Oh, jetzt wird mir richtig warm, wenn ich über sowas rede. Es ist heiß und kalt gerade, ne? Traue ich mich, sowas zu sagen? Habe ich mich echt gefragt heute Nacht und habe, ja doch, trau dich, alles gut. Wenn wir nebeneinander herleben, dann gefährdet das unseren Frieden. Leute, probiert mal beim Kirchencafé nachher mit jemandem ins Gespräch zu kommen, mit dem ihr euch sonst nicht beschäftigt. Jemanden, den ihr gar nicht so gut kennt. Überhaupt könnten wir uns das mal vornehmen, sonntags nach dem Gottesdienst mit Leuten zu sprechen, die wir gar nicht gut kennen. Mit denen wir nicht eh schon mittwochs, donnerstags, montags oder freitags uns treffen in der Gemeinde. Echter Frieden entsteht nämlich da, wo man sich miteinander auseinandersetzt. Und das nennt man dann eigentlich nicht Frieden, sondern das nennt man dann Einheit. Wenn man die Einheit sucht, dann ist man nicht zerstreut und geht nicht unterschiedliche Wege, sondern dann geht man zusammen. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Dieses Vielleicht kommt für eine Gemeinde nicht in Frage. Gar nicht. Das geht gar nicht. Einheit ist das Stichwort. Und Einheit schenkt Gott. Gott allein schenkt das. Und ich bete, dass für uns Frieden dabei rausspringt. Macht die Augen auf und seht, wo Einheit ist. Wo hat uns als Gemeinde Gott schon Einheit geschenkt, für die wir gar nichts tun können? Und am Ende wird Frieden stehen. Und darauf freue ich mich, auf ewigen Frieden, auf diese Perspektive, dass wir nicht einfach nur tolerant miteinander sind, mal mehr, mal weniger, sondern dass wir echte Einheit spüren, weil Frieden unter uns herrscht. Darauf freue ich mich. Wir drehen den Globus weiter. Ein anderes Thema von vielen Themen in diesen Abschiedsreden ist natürlich die Liebe. Ganz großes Thema. Gott schenkt Liebe. Woanders heißt es sogar, er ist Liebe. Als Christen ängstigen wir uns allzumal vor Oberflächlichkeit. Die schnelle, die käufliche Liebe, die wir in dieser Welt finden, die besorgt uns. Die wollen wir nicht. Wir wollen in dieser Gemeinde, so postulieren wir das zumindest hin und wieder, da wollen wir tiefgehende Beziehungen. Bloß keine Oberflächlichkeit. Bloß nicht einfach nur schnell und kurz. Aber manchmal ist das vielleicht so. Die berechtigte Angst allerdings, die wir als Gemeinde haben sollten, ist, wenn die Liebe untereinander gedämpft ist. Johannes 15, Vers 19 steht es: Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Um ein großes Kapitel kurz zu fassen, ich will jetzt hier nicht mehrere Predigten in einer halten, ja, um ein großes eigenes Kapitel kurz zu fassen, dann muss ich auf eine Predigt Jesu hinweisen im Matthäusevangelium, wo er sagt, es ist ganz leicht, jemanden zu lieben, den man eh schon mag. Es ist ganz leicht, die Leute, denen zu begegnen, die einem eh sympathisch sind. Aber es ist schwer, für jemanden etwas zu tun, den man nicht mag. Damals waren das zum Beispiel die Römer. Und wenn so ein Römer sagt, trag mir meinen Mantel oder mein Schwert oder so für eine Meile, dann hatte er das Recht dazu. Und da hat Jesus damals seine Leute herausgefordert und hat gesagt, wenn er euch bittet, eine Meile zu gehen, geh zwei. Tu's einfach, geh zwei. Wenn jemand, den ihr eigentlich nicht so sympathisch findet, weil er manche Dinge nicht so gut kann oder nicht so aussieht oder irgendwie, dann helft ihm erst recht. Das ist Liebe. Und das könnt ihr nicht von euch selbst. Das ist so schwer, genau das zu tun. Ich scheitere daran immer wieder. Mir wird echt heiß, wenn ich darüber nachdenke. Hui. Ich scheitere daran immer wieder. Ich kann mir das nur schenken lassen. Ich kann ihn immer nur wieder bitten, Geist Gottes, schenkt mir diese Erkenntnis, jetzt für den das zu tun, auch wenn vieles dagegen spricht. Und was dagegen spricht, das kommt eigentlich nur aus meinem alten Ego. Das ist eigentlich nicht deine Stimme in mir. Und es dann auch zu tun und dann diese Extrameile zu gehen, hui. Bedingungslose Liebe nennen wir das. Liebe ist auch mehr als nur ein Gefühl. Wenn es eine Liebe von Gott ist, dann schert sie sich nicht um Verachtung oder um Oberflächlichkeit oder um was auch immer, sondern dann ist sie einfach da. Gefühle können wir nicht erzwingen. Es wird hier Leute geben, die sagen, nein, mit Gefühlen brauchst du mir nicht so sehr kommen. Ich kann da mich nur schwer artikulieren. Ich möchte da auch gar nicht drüber reden. Und das ist völlig okay. Das ist völlig okay. Aber trotzdem kann man es zulassen, wenn man merkt, da klopft etwas. Man kann sich vielleicht trotzdem öffnen. Und das erfordert Mut. Und das kannst du. Davon bin ich überzeugt. Mutig sein ist etwas, das kann man probieren. Gefühle sind da viel schwieriger als Mut, glaube ich. Aber drehen wir den Globus noch einmal weiter. Genau. Johannes 16, nee, das war jetzt zu weit. Geh nochmal zurück. Fehler, macht nichts. Johannes 16, 22. Probier mal zweimal weiter zu klicken. Nochmal? Nochmal? Ja, lass das. Alles gut. Ich lese einfach vor. Johannes 16, 22 heißt es: Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Das dritte Thema ist Freude, Spaß. Auch ein Wort, wovor wir Christen gerne Angst haben. Spaß. Wir fürchten die Spaßgesellschaft. Ich habe eine hitzige Debatte geführt mit jemandem, der sagte, du kannst doch nicht wirklich ernsthaft behaupten, dass alles Spaß machen müsste, was du tust. Ich sag doch, wenn ich an irgendetwas, was ich tue, keine Freude hätte, könnte ich es nicht tun. So sind wir aneinander geraten. Können wir jetzt so stehen lassen. Vielleicht muss ich auch mal in Seelsorge gehen. Weiß ich nicht. Aber Freude ist auch, glaube ich, mehr als einfach nur Spaß. Freude, wenn es in der Tiefe ist, eine anhaltende Freude, wie es hier heißt, euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen, dann ist es eine dauerhafte Freude, keine kurze, käufliche, sondern eine echte, ewige Freude. Und da habe ich auch einen spannenden Vers für euch. Der steht ein bisschen vorher, Johannes 16, Vers 20b. Da heißt es, ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und das verwandelt werden ist ein Hinweis auf das, was ich sagen will. Was unsere Freude in der Tiefe gefährdet, ist Blindheit. Blindheit für die Wunder. Unser Herz möge verwandelt werden und das ist ein Wunder. Überlegt euch mal, wie das in den Evangelien ist. Wo freuen sich Leute? Worüber freuen sie sich? Über ihre Heilung. Über Vergebung, die sie erlebt haben. Die Gelähmten, die plötzlich gehen können, die nehmen ihre Matte und feiern. Ja. Die Blinden, die plötzlich sehen können, die sind so aufgewühlt und wissen gar nicht, was sie tun sollen jetzt, dass sie Jesus folgen. Voller Freude. Oder der Mensch, der seinen Glauben findet und getauft wird und sagt, ey, was hindert's? Ich will mich jetzt taufen lassen. So soll es sein. Ich muss da nicht zögern oder das auf die lange Bank schieben. Jetzt passiert das. Was kommt am Ende? Er zieht seiner Straße fröhlich. Diese Art Freude ist die Freude, die wir brauchen. Der Spaß in unserem Leben darf verwandelt werden in Freude. So viel zu diesen drei, und es sind noch viel, viel mehr Themen in den Abschiedsreden Jesu, die total spannend wären, ja, Wahrheit und so weiter und so weiter. Da gibt es noch viel. Das waren jetzt mal die wichtigsten, die zeigen, wo wir als Gemeinde bedroht sind, wo wir Angst empfinden könnten. Angst, dass unsere Einheit in Gefahr gerät. Angst, dass die bedingungslose Liebe in Gefahr gerät. Angst, dass die tiefe Freude in Gefahr gerät. Über diese Themen zu reden, hat mir Angst gemacht, ja? Weil ich hatte die Befürchtung, dass ich so einen Weichspüler-Jesus predige, eine Spaßbremse, einen harmonischen, romantischen Jesus. Und dann habe ich beim drüber nachdenken gemerkt, nee, Jesus ist so nicht. Jesus ist ein Kämpfer. Jesus ist einer, für den ist Freude und Spaß und Liebe und Einheit nichts romantisch Verklärtes. Jesus hängt nicht am Kreuz mit einem Lächeln, sondern er hat den Tod durchlitten. Liebe und Hingabe sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und Jesus hat nicht einfach nur geliebt, wie die Welt liebt, sondern er hat sich hingegeben. Für solche Typen, für so ein Pack, wie wir es sind. Ich traue mich mal, das zu sagen. In der Welt habt ihr Angst, in der Gemeinde manchmal auch, aber das macht jetzt nichts. Jesus hat sich hingegeben, einfach so, für uns. Er hat ja, den Mut besessen. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film, ja? Kennt ihr den Film? Die Ghostbusters, die Geisterjäger, ja, die haben auch Angst vor dem, was sie da tun. Aber sie nehmen allen ihren Mut zusammen, weil sie wissen, sie haben das richtige Werkzeug dabei. Und dann geht's los. Ne? So war das. Und die machen das einfach, obwohl sie wissen, das ist echt gruselig. Und deswegen ermutige ich euch, mit den Waffen unseres Glaubens in den Krieg zu ziehen. Das ist sehr unpopulär, das Wort, ich weiß es. Aber ich muss es einfach sagen heute. Zieht los und kämpft für unsere Einheit in dieser Gemeinde. Und als Gemeinden am Ort. Und als Menschen in diesem Land. In aller Vielfalt, die wir haben. Kämpft für die Einheit. Gott schenkt sie schon längst. Und wir können, indem wir risikobereit Frieden stiften, diese Einheit erfahren. Kämpft für die Liebe, indem ihr Jesu Hingabe für euch annehmt und gebt euch hin für Leute, die ihr vielleicht nicht so sehr mögt. Kämpft für den Spaß und für die Freude, und da wird Ehre dabei herauskommen. Das ist auch so ein Thema aus den Abschiedsreden Jesu, die Verherrlichung Gottes, die Herrlichkeit, ein großes Thema. Ich halte wenig von dieser Pädagogik, die am Ende immer nur Belohnungen stellt. Ich möchte diese Herrlichkeit Gottes nicht als Belohnung sehen für mich später, sondern als etwas, was ich jetzt schon erfahren kann. Wenn ich die Augen aufmache für das, was Gott mir eh schon schenkt. Sei also mutig zum Risiko. Sei bereit für die Leidenschaft. Und erwarte Herrlichkeit in deinem Leben. Gottes Herrlichkeit. Gottes Frieden. Gottes Liebe. Für dich jetzt und in Ewigkeit. Amen.